Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Das Neue Wir. Schön, dass du da bist.
Hallihallo.
Wir sind Tanja und Chris, verheiratet, 4 Kinder, ausgewandert, 15 Jahre zusammen.
Spiegel-Bestseller-Autoren.
Und Soulmates. Haben wir gestern wieder festgestellt, wir saßen gestern in einer Runde und haben nochmal die Dankbarkeit gespürt, einen Menschen an unserer Seite zu haben, der... Ich habe eine Frau, die mich sieht, die mich empowert, die das Schönste in mir sieht und hervorbringt, seit 15 Jahren Wegbegleiterin ist, mit der ich die Schönheit des Lebens teilen kann, die die gleiche Schönheit im Leben sieht. Es war auch nicht immer einfach. Wir hatten auch Konflikte und Streit und Hoch und Tiefs, aber rückblickend auf die 15 Jahre bin ich krass dankbar, dass ich dich habe. Und ich weiß, dass es vielen Menschen nicht so geht. Zum einen einen Partner zu finden, dann einen Partner zu finden, der diesen inneren Standards entspricht, was man haben will. Und ich sehe aber auch gleichzeitig, dass wir uns auch zu dem gemacht haben, wer wir heute sind und dass man eben einen Menschen kennenlernt, aber dass ich super krass finde, wie sehr sich Menschen auch verändern können. Also wenn ich mich anschaue vor 15, 16 Jahren, natürlich, die Persönlichkeit bleibt irgendwie im Kern natürlich gleich. Es gibt Interessen und Vorlieben und Stärken und Schwächen. Und trotzdem kann man sich so krass in Partnerschaft verändern. Und was mich auch beschäftigt hat, dass gestern war ja auch eine, wir haben mit einer Frau gesprochen, die einfach älter ist als wir. Und die sagt, es fällt ihr wahnsinnig schwer, einen Partner zu finden, weil sie so viel in ihre persönliche Weiterentwicklung auch investiert hat und so weit ist in ihrer emotionalen Reflexion und Sichtweisen, dass es ganz schwer ist, einen Mann zu finden, der ein ähnliches Bewusstseinslevel hat wie sie. Und da bin ich ja auch dann nochmal dankbar gewesen, dass wir, ich meine, du hast einen Mann genommen, der gleich alt ist als du, was sehr ungewöhnlich ist, rein statistisch. Mhm. Und es hat ja auch viele Nachteile. Aber es hat auch den Vorteil, dass wir gemeinsam diesen Weg gegangen sind und dass du jetzt einen Partner hast, der das gleiche Bewusstseinslevel hat, persönliche Weiterentwicklungslevel hast wie du. Und das gar nicht so leicht ist, dann jetzt jemanden zu finden, weil ja Frauen sich grundsätzlich mehr mit ihrer Innenwelt beschäftigen als Männer. Mhm. Und umso älter man wird, umso schwerer wird es ja dann eigentlich, jemanden zu finden, der das mitbringt, was man an Verbindung und Tiefe leben will.
Total, und das erleben wir ja immer wieder, diese Gespräche, wo auch sehr große Einsamkeit im Raum spürbar ist und so ein Verlangen oder Sehnen nach dieser Partnerperson, die einen erfüllt und eben die Welt mit einem teilt und auch ähnlich darauf blickt und mit der man einfach auch seine Erlebnisse und Gedanken und Gefühle teilen kann. Und gleichzeitig spürt man neben dieser Einsamkeit dann oft auch so eine Resignation, ist es überhaupt möglich, so jemanden noch zu finden, eben weil man schon einen Weg gegangen ist und gewisse Standards auch jetzt mitbringt. Und weil man auch happy alleine ist auf irgendeine Art und quasi das wie so ein i-Tüpfelchen dann wäre, noch Partnerschaft zu leben.
Naja, aber es schwingt ja auch oft, was du gesagt hast, so eine Trauer darüber, dass man eben... keinen Partner an seiner Seite hat. Dein Mikrofon fällt gleich runter. Also. Und ich hatte gerade ein Mentoring, das ist zu Ende gegangen. Ich habe einen Mann. Ich habe gerade nur Männer als Mentoring-Klienten. Mentoring geht bei uns über mehrere Monate, wo wir sehr intensiv mit den jeweiligen Klienten zusammenarbeiten. Das ist total ein schönes Format, weil man sehr in das Leben eintaucht und Teil davon gefühlt wird. Und was ich da krass finde, das war ein Mann, der über diese 3 Monate sich total wiedergefunden hat. Also der vorher jemand war, wo man sagt, ja, der hatte kein besonders tiefes Bewusstsein für was er fühlt, was er wünscht, was er braucht und was er nicht will. Und ich finde es aber trotzdem so krass, dass auch so jemand innerhalb von relativ kurzer Zeit eine ziemliche Verbindung zu sich entwickeln kann. Wieder fühlen kann, wieder Lebendigkeit entwickelt. Und was es aber natürlich in Partnerschaft so schwer macht, weil es gibt ja ganz viele Frauen, die sagen, ich erreiche meinen Partner einfach nicht. Und dass mir das natürlich als Coach, als Außenstehender viel leichter gelingt, mit einem Mann, der sonst unerreichbar ist, den zu erreichen, weil ich natürlich keine Vorwürfe an den habe. Und über die Jahre in Partnerschaft bilden sich ja diese Vorwürfe, weswegen sich Männer immer weniger öffnen und die Distanz dann immer größer wird. Und wir haben ja auch eingangs vor der Folge darüber gesprochen, ob Männer eigentlich an Beziehungsproblemen mehr schuld sind als Frauen. Ist ein bisschen gefühlt eine ironische Frage, weil wir natürlich als Coaches immer davon ausgehen, dass jedes Beziehungsproblem mit beiden 100% zu tun hat. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es gegen Therapie und Coaching mehr Widerstand von den Männern gibt als von den Frauen. Also, dass es einfach einen Widerstand da noch gibt. Und das finde ich so schade, weil wenn ein Mann sich in dieses Gespräch wagt, dann findet man ja diese hundertprozentige Verantwortung bei beiden. Und man erreicht den auch total gut. Der redet über seine Gefühle und was er wünscht, was er nicht wünscht, was er braucht, wie sie gemeinsam wachsen können. Aber ihn halt dahin zu kriegen, dass er dieses Gespräch führt, ist ja für viele scheinbar unmöglich.
Ja, aber da finde ich, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich kenne das ja von mir persönlich, dass ich auch über lange Zeit eine eher negative Meinung über das Männliche oder das Mannsein hatte und irgendwie dachte, die sind so langsam und stur und so weiter. Und das hat sich ja auch in unserer Beziehung dann bemerkbar gemacht. Und dann konnte ich aber, also auch mit Hilfe von Coaching, wenn ich mich 100% auf den Verantwortungsposten quasi stelle, konnte ich immer bei mir auch erkennen, okay, ich bin zwar schon einen sehr weiten Weg gegangen, aber es sind noch immer diese 0,01% Misstrauen gegenüber dem Mannsein oder gegenüber dir und das spürst du ja auch. Und deswegen ist dein Verhalten ja dann auch trotzdem Spiegel von meinem Misstrauen und umgekehrt. Und da reicht's ja, wenn ich quasi diese 0,01% Misstrauen mitbringe an den Tisch, wirst du das merken und dein Nervensystem wird's merken. Und das heißt nicht, dass ich schuld bin, dass du irgendeine Scheiße baust, aber trotzdem hilft das Paaren immer, wenn beide quasi ihren Anteil sehen, weil es hilft eben nicht zu sagen, einer ist mehr schuld als der andere. Also es bringt dich nicht weiter.
Was ich auch spannend fand, der Mann, mit dem ich jetzt das Mentoring hatte, der stand auch vor einer beruflichen Krise. Also hat sich was Grundlegendes verändert, sodass es ein Stopp in seinem System war, wodurch er dann wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich bereit war, dieses Gespräch zu führen. Und wir ja es oft so erleben, stereotypisch, dass diese emotionale Ebene eher der Bereich der Frau ist und das Finanzielle eher der Bereich des Mannes. Oder wenn man es unabhängig vom Geschlecht nimmt, das Weibliche und das Männliche, die emotionale und die materielle Welt. Und dass das aber leider immer noch eine Aufteilung ist, die so dass die Frauen mehr das Weibliche nehmen und die Männer eher das Männliche. Und so wie wir es empfinden, umso älter ich werde, umso mehr ich mich mit dem allem beschäftige, umso mehr sehe ich, dass ich wirklich beide Anteile lebe. Und wir oft lachen, weil wir gefühlt, ich habe sehr viel Weibliches, du hast sehr viel Männliches in der Balance. Weshalb ich auch einfach so gut als Coach arbeiten kann, Menschen fühlen kann, verstehen kann, Gespräche führen kann. Und dass ich mir da wünsche, dass beide Geschlechter da mehr auf sich zugehen. Weil solange es so nicht so ist, wird es ja immer dieses Ungleichgewicht geben. Die Frauen, die sich darüber beschweren, dass sie diese Beziehungsarbeit machen müssen, müssen sie aber auch machen, weil Männer ja voll oft einfach die größere finanzielle Verantwortung für die Familie tragen.
Und gleichzeitig bleibt es ja aber kein persönliches Problem, sondern ist es ja ein strukturelles Problem. Und sobald Kinder ins Spiel kommen, ist es halt oft so, dass der Mann vorher schon mehr verdient hat und es dann mehr Sinn macht, dass sie mehr zu Hause bleibt. Und da beginnt ja auch eine gewisse Frustration, wo man sich fragt, wie sehr kann ich als privates Paar jetzt Einfluss auf diese Fakt-Up-Strukturen nehmen?
Und ich finde, was mich auch noch beschäftigt, ist dieses, also ich lese so viele Instagram-Posts über dieses über männliche Defensiveness, über männliche Ignoranz, über männliches irgendwas Verhalten, was nicht funktioniert für eine erfüllte Partnerschaft. Und dieses, ja, und Frauen halten schon so viel und jetzt ist doch mal am Mann. Und ich bin da total ambivalent, weil einerseits denke ich, ja, natürlich ist es so. Und wir hatten andererseits aber auch einen Moment im Kurs, wo du gesagt hast, ja, es wird halt nicht gesehen, was Frau alles in Partnerschaft macht. Und ich habe dann zum ersten Mal seit vielen Jahren gesagt, ja, uns wird auch nicht gesehen, was der Mann alles beiträgt. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, den du gesagt hast. Was mich stört, ist, dass oft so gegen Männer oder gegen Frauen argumentiert wird, anstatt zu sagen, gegen das System. Also das System hat diese Menschen hervorgebracht, die sich so krass spezialisieren müssen. Einer muss an einem Bereich gut sein, der andere im anderen Bereich. Und die bekriegen sich jetzt gegenseitig, anstatt anzuerkennen, okay, das System hat uns zu dem gemacht, wo wir jetzt stehen. Und das findet einfach nicht statt, sondern wenn über das Patriarchat gesprochen wird, dann nur, dass es der Mann kreiert hat. Und ich sehe natürlich männliche Dominanz und männliche Machthaber und das ganze System, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir zu einem Geschlechterfrieden kommen, wo nicht einfach auch auf Männer gebasht wird, sondern wo man wirklich auch den Preis wirklich anerkennt, den Männer da zahlen. Und ich hatte eine Taxifahrt, ich war in Berlin.
Also es ist auch statistisch belegt, dass die meisten Gewaltopfer von männlicher Gewalt Männer sind.
Voll. Und das Erste, was ich dann denke, ist, ja, aber man muss ja einfach sehen, die ganzen, ich glaube, 99% aller Tötungsdelikte sind von Männern gegen Frauen oder so.
Nee, wenn man alle Gewaltverbrechen, also auch Kriege mit einbezieht,
Okay.
sterben sehr viele Männer durch männliche Gewalt mehr als Frauen von männlicher Gewalt. Opfer sind. Auch wenn man die Suizidraten dann noch mit reinbezieht und die Suchtraten, ist ja der Mann mit großer Leidtragende vom Patriarchat und von der männlichen Dominanz.
So geil, wir wollten eine leichte Folge machen.
Ja.
Jetzt sind wir wieder da, wo wir immer sind. Ich
Genau,
hatte
weil
eine
wir ja
Taxi.
auch gerade ein Buch drüber schreiben und uns dieses Thema ja schon immer umtreibt
Ich möchte
und
noch von einer
beschäftigt.
Taxifahrt erklären. Ich war in Berlin und zum ersten Mal im Berghain. Es war wunderschön und es hat mir richtig gut getan, mal 3,5 Tage für mich zu haben und mich selbst zu spüren, wer ich bin, ohne Familie, ohne Partnerin, ohne Kinder, ohne Menschen, um die ich mich kümmern muss. Ich habe sehr, sehr viel getanzt. War richtig gut. Auf jeden Fall bin ich mit dem Taxi zum Berghain gefahren. Und gefahren hat mich ein Mann. Und es war krass bewegend. Also wir haben in sehr kurzer Zeit sind wir relativ tief eingestiegen in sein Leben. Und er ist getrennt von seiner Frau. Er hat 2 Kinder. Und hat so erzählt, dass ich habe so gefragt, warum sie sich eigentlich getrennt haben. Und er hat erzählt, wie er immer die Nachtschicht Taxi gefahren ist und morgens nach Hause gekommen ist und dann gerade am Wochenende auch natürlich dann nicht geschlafen hat, sondern direkt die Kinder übernommen hat. Und ich so, ja, aber war das nicht anstrengend? Also nee, und er hat das sehr gerne gemacht, weil er liebte seine Familie. Und hat aber dann erzählt, das hat er ein paar Jahre gemacht. Und ist dann Alkoholiker geworden. Und nicht so krass, aber das ist ja, siehst du den Zusammenhang? Also wenn du ständig über deine Grenzen gehst und nicht schläfst, dass du in so ein Suchtverhalten rutscht. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und was er auch dann geteilt hat, war diese Trauer, dass er dass nicht gesehen wurde, was er auch in die Familie einbringt, sondern seiner Frau war es. Also er hat natürlich harte Vorwürfe noch an seine Partnerin, seine Ex-Frau. Dass sie nicht sieht, was er alles getan hat und was er beigetragen hat und dass die Nähe in der Partnerschaft immer weniger geworden ist. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben, also wir haben dann die Hände so aufeinander gehalten, weil es mir einfach so leid tat. Also er war so traurig und aber wütend gleichzeitig auf seine Ex-Frau und so dieser Schmerz des Mannes. Und dann hat er so gesagt, ja, aber man kann es ja auch nicht ändern. Und das fand ich halt so traurig, weil das ja die Resignation von diesem System ist, in dem er da steckte. Und was ist die Lösung? Er konnte nicht schlafen, er wollte auch für die Kinder da sein, das Geld brauchten sie auch, er musste Taxi fahren. Und oft als Paar geht es ja gar im ersten Schritt auch gar nicht so sehr darum, das Problem zu lösen, sondern Verständnis füreinander zu haben, weil das ja schon einfach krass viel Intimität bringt, den Schmerz des anderen nachzuvollziehen.
Und auch die Scham und Schuld, die man ja stellvertretend für die Geschlechtsgenossen, wenn man sich so identifizieren will, fühlt. Und ich habe hier jetzt die konkrete Zahl dazu, nämlich circa 80% aller Mordopfer weltweit sind männlich. Das finde ich krass. Und circa 90% der Täter sind männlich. Also Männer werden von Männern getötet. Auch eben, wenn man Gewaltverbrechen, organisierte Kriminalität und Kriege mit einbezieht.
Ja.
Und aber circa 80% aller getöteten Frauen weltweit werden von Männern getötet, davon der Großteil durch Partner oder Ex-Partner. In Deutschland stirbt statistisch alle 3 Tage eine Frau durch ihren Ex-Partner und die Dunkelziffer ist natürlich nicht einberechnet. Und absolut gesehen sterben also mehr Männer durch Männer, weil Männer insgesamt häufiger Gewaltopfer sind. Und das finde ich schon interessant, wie sich das eben auf die jeweiligen Beziehungen auch auswirkt, weil mir hat ja eine Freundin auch eine Nachricht geschickt, wo sie nochmal meine Meinung wissen wollte zum Thema, dass ja immer Frauen so als emotional bezeichnet werden, auch durch den Zyklus und hormonell bedingt. Und dass ja eigentlich, also wenn du auch als Mann jemand anderem Gewalt antust, dann ja das eigentliche Dysregulationsproblem hast und ein Problem hast, mit deinen Emotionen umzugehen. Und dass das nie thematisiert wird in der Form, wie es müsste.
Ja, aber das heißt ja eigentlich, Frauen sind so emotional, eigentlich in einer gesunden Form, die leben ihre Emotionen halt aus. Und Männer sind eben nicht emotional und leben ihre Emotionen nicht aus und deshalb explodieren die halt dann.
Ja, die
Oder
werden
so
unterdrückt.
suchen sich Suchtverhalten oder andere Kompensationsmöglichkeiten wie viel arbeiten oder Extremsport oder was auch immer.
Genau, und in unserer jetzigen, wir haben ja 4 Söhne und ich meine, wir haben noch nie zu einem unserer Söhne gesagt, heul nicht rum wie ein Mädchen oder sonst was, was man früher so gehört hat als Standardsatz als Junge. Heul nicht rum oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Diese ganzen Sätze, mit denen unsere Großväter und Väter groß geworden sind. Das würde man in der heutigen modernen Erziehung ja nicht mehr, auf keinen Fall mehr sagen. Und gleichzeitig wirkt aber natürlich strukturell das, was auch unsere Großväter und Väter als Männer gehört haben und wie sich Frauen in Bezug auf dessen verhalten haben.
Und ich finde es auch spannend, als du diese Zahlen vorgelesen hast, dass wie viel männliche Gewalt gegen Männer gerichtet ist. Das Erste, was ich gespürt habe bei mir, war sowas wie Schuld und Scham. Also das darf man doch jetzt nicht in den Vordergrund stellen, sondern man muss doch bitte auf jeden Fall die Gewalt von Männern gegen Frauen in den Vordergrund stellen. Und das ist auch was, was ich bei so vielen Männern, ich überlege gerade, wahrscheinlich bei allen Männern beobachte, ist diese tiefe Schuld und diese tiefe Scham, aus der heraus sie denken, fühlen, handeln. Und das
Genau, aber
Paradoxe ist ja aber dann, indem man sich schuldig fühlt und sagt, nee, das möchte ich nicht in den Vordergrund stellen, ich möchte männliche Gewalt gegen Frauen in den Vordergrund stellen, unterdrückt man ja wieder die eigene Trauer oder Wut gegen das, was der Männlichkeit widerfährt und macht es eigentlich schlimmer. Und das ist ja so der Scheiß mit Schuld und Scham, dass sie das Ganze immer noch schlimmer macht.
Genau, und aber was da auch noch dazugehört zu der Geschichte, ist eben, dass die guten Männer hier sitzen und Coaching und Therapie und so weiter machen und sich ihre Gefühle
Ja.
und Gedanken bewusst werden und ihrer Schuld und Scham bewusst werden. Und die, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, schlechten Männer, die schon so dissoziiert von sich und ihrer Gefühlswelt sind, ja, die sind, die leider sehr hohe Machtpositionen innehaben und sich diese Schuld- und Schamfrage überhaupt nie stellen und deswegen diese Struktur sich ja im Kern nicht ändert.
Ja, und was psychologisch wirkt, unser Unterbewusstsein unterscheidet eben, wie gesagt, nicht zwischen einem Mann und dem Männlichen. Und das dominante Bild von Männlichkeit in den Medien ist einfach krass negativ. Also mir werden vielleicht auch, weil ich da mittlerweile immer draufklicke, weil es mich interessiert, aber mir wird so viel Posts, Werbung reingespielt, auch gerade so von Stern.de und Spiegel oder so oder Geo jetzt gerade auch über ein zum Beispiel, dann denke ich, oh Gott, schrecklich. Sie möchte ihre Kinder emotional und geduldig erziehen und der Vater ist dominant und streng, wie man damit umgehen kann. Und denke ich, das sind so Beispiele, wo so wie aus so einer Selbstverständlichkeit, ja, Männer sind ja so. Und das ist das Bild, was irgendwie immer mehr geprägt wird, wo immer mehr reinfällt in einer Welt, die halt so krass polarisiert.
Ja, genau, weil genauso ja das Gegenteil. Es gibt ja eine immer größer werdende frauenverachtende
Absolut.
Bewegung, die dir nur nicht reingespült wird, weil du dafür.
Doch, natürlich. Indem dieses Männerbashing mir reingespült wird, entsteht ja auch genauso wieder der Hass von Männern gegen Frauen, weil Männer sich nicht gesehen fühlen und weil die gut, vermeintlich guten Männer dann falsch beurteilen, was auch immer. Das heißt, diese Polarität ist halt so krass. Es wird immer krasser. Und das, was man sich wünschen würde, wofür wir ja einstehen, deshalb heißt ja unser Unternehmen auch das neue Wir, ist eben für Verständnis und Intimität. Und was auch immer man tun kann, um dieses Verständnis zu erzeugen, ist der richtige Schritt in die richtige Richtung.
In eine friedvollere Richtung auf jeden Fall.
Und vielleicht nochmal zurück zum Anfang, wo es ja darum ging, einen Soulmate zu haben, mit dem man so einen Weg geht, mit dem man sich erweitert. Und ich glaube, mit die größte Erweiterung ist wirklich auch, sich in diesen beiden Energien, in Männlichkeit und Weiblichkeit jeweils zu erweitern. Und vielleicht klingt das für den einen jetzt ein bisschen spirituell oder ein bisschen abgehoben, aber diese Männer, die dann anfangen, ihre Emotionen zu untersuchen, sich anzuschauen, ihre Bedürfnisse anzuschauen, heißt ja auch in die weibliche Energie zu gehen. Und die Frauen, die in ihre Unabhängigkeit gehen, die in ihre berufliche Selbstverwirklichung gehen, die sich beruflich in Anführungsstrichen durchsetzen, gehen mehr in die männliche Energie. Und eben das Ziel, beides ausgeglichen zu haben, darum geht es ja letztlich, weil das ist das, was dann irgendwie ein erfülltes Leben ausmacht, wenn man beide Anteile integriert hat und eben keinen der beiden Anteile aus irgendwelchen Gründen unterdrückt.
Genau, und der Schritt danach ist ja auch zu sehen, dass erfüllende Care-Arbeit auch sehr viel männliche Energie erfordert und erfüllende Berufstätigkeit und Erwerbsarbeit auch sehr viel weibliche Energie erfordert. Ich finde es eben das schon den Fehler, wenn man sagt, das eine, Emotionen zu leben, ist weiblich und berufstätig erfolgreich zu sein, ist männlich, sondern eben genau das auch zu switchen und umzudrehen und zu sehen, nee, wenn beide Energien in einem Fließen und einem Tanz sind, dann ist das komplette Leben quasi durchtränkt von ausgeglichener männlicher und weiblicher Energie.
Voll, aber wir müssen ja trotzdem mit den Begriffen arbeiten, die wir jetzt haben, bevor ich jetzt mit Yin und Yang anfange, was ich meistens nicht auseinanderhalten kann und immer verwechsel, ist es ja schon, dass du für beruflichen Erfolg sowas wie Disziplin brauchst, wie
Genau, aber du brauchst
Egoismus.
auch Visionen
Und du
und
hast aber völlig recht, dass Disziplin und Egoismus, dass man das als männliche Werte bezeichnet, ist schon Teil dieses patriarchalen Systems von Sprache. Aber es ist eine Energie, ist das Trennende, das Disziplinierte für sich sein und das andere ist trotzdem eine Energie von Verbindung und
Genau, und für eine neue
Beziehung.
Welt, die weniger die Erde ausbeutet, ist es essentiell wichtig, dass, wenn du so willst, viel mehr weibliche Werte Einzug in der beruflichen Welt finden und viel mehr männliche Werte Einzug in den Familien finden.
Ja, das finde ich super.
Ja.
Ja. Ich
Die
finde es auch
Sorge geht
richtig.
schon los und das ist
Jetzt wird
so
Tanja
startet
wieder,
das was?
sauer.
Ja. Und so startet auch unser Buch.
Aber ich finde es ja richtig schön, dass unsere Kinder kochen. Ich finde, die kochen sehr männlich und weiblich. Na, mit dieser Struktur des Aufräumens. Ja, in jeder Großküche wird ja immer alles, was gekocht wird, wird direkt abgewaschen.
Genau, ist es jetzt männlich oder weiblich?
Jetzt traue ich mich nicht zu sagen, dass ich das als männlich empfinde. Aber ich empfinde das männlich. Struktur, Ordnung.
Ja, und die kreativen Geschmäcker zusammenwerfen in einem wundervollen, fließenden Potpourri.
Und überhaupt auf die Idee zu kommen, jetzt einen Kuchen zu backen.
Mit allen Farben und Formen, die die Welt so zu bieten hat. Das ist das weiblich, wunderschöne, weibliche.
Und für mich als Vater dann einerseits das Weibliche zu leben und die einfach auch machen zu lassen. Ich gehe dann einfach, ich mache die Tür dann zu und lasse die einfach in der Küche da rumfuhrwerken. Rumfuhrwerken ist mein neues Lieblingswort, finde ich super. Rumfuhrwerken und gleichzeitig das Männliche zu leben und zu sagen, so, jetzt wird aufgeräumt hinterher. Wer kocht, räumt auf. Konsequenz, Disziplin, Regeln, Struktur, ja. Und da können wir auch mal eine Folge zu machen. Also, dass man ja als Elternteil, ich meine, Alleinerziehende müssen quasi beide Energien übernehmen. Als Eltern kann man sich da ja aufteilen, wer mehr in der einen Energie und wer mehr in der anderen Energie ist. Aber deshalb fand ich diese Werbung auch so gemein, so dieses,
Aber wir
ja,
sind oft minütlich in einer anderen Energie.
was besonders anstrengend macht.
Und besonders lebenswert.
Was bin ich jetzt? Bin ich jetzt die Mama oder bin ich jetzt der Papa?
Ja, das ist ja nicht ans, ans unbedingt ans
Und was Geschlecht. Muss ich jetzt machen?
Ja.
Genau, aber weil du es auch schon gesagt hast.
Oder bin ich jetzt der männliche, die männliche Mama oder
genau, so
die weibliche, der weibliche Papa?
Aber ich finde es auch, was du ihm gesagt hast, mit dem jetzt heul doch nicht rum.
Mhm.
Das habe ich so noch nie gesagt und trotzdem hatte ich schon oft die Situation mit vier Jungs. Also manchmal versuchen die einen mit Emotionen zu erpressen. Manchmal wollen sie etwas haben und quengeln rum oder gehen in so ein Weinen. Und da kann man immer mit Empathie reagieren und gucken, okay, und was braucht das Kind?
Aber ist das eigentliche Bedürfnis dahinter?
Genau, ist das eigene Bedürfnis dahinter. Und manchmal stellt man aber dann fest, dass sie einfach ihren Willen durchsetzen wollen.
Was ja auch toll ist.
Was eine super Erfahrung ist. Und da kann man sie ja auch in der Emotion lassen. Aber männlich genug zu sein, um wieder bei diesen Stereotypen zu bleiben und sich davon abzugrenzen, sagen, ja, okay, und jetzt bitte hab deine Emotionen, aber ich stehe da jetzt nicht zur Verfügung. So, und nicht, ich finde, dass es, indem ich es jetzt nur ausspreche, fühle ich mich schon schuldig, weil man das in unserer heutigen Welt kaum noch sagen darf, weil diese männliche und die weibliche Welt so getrennt sind und dass männliche Energie im Care-Arbeitskontext fast nicht sein darf. Und dieses, nee, und vielleicht quengelt er einfach rum und will mich hier manipulieren und will irgendwie mit seinen Emotionen ein egoistisches Ziel durchsetzen, das gibt's. Ich meine, wir haben vier Kinder und wir erziehen extrem bedürfnisorientiert, mega geduldig, mega empathisch, untersuchen alle Gefühle und trotzdem kenne ich diese Situation.
Nein, wir gucken halt auch auf unsere Grenzen und grenzen uns ab.
Ja.
Vor allem ich, weil ich.
Ja, und damit dem Kind sehr, auch die sehr, Möglichkeit zu geben, wiederum die eigenen Emotionen zu halten. Und zu sagen, okay, jetzt reguliere ich mich selbst, weil mein Vater macht es nicht für mich. Und das finde ich auch so wichtig. Also dieses, kenne ich auch aus Coaching-Gesprächen, so diese Unterschiedlichkeit in der Erziehung, dass dann gesagt wird, ja, der macht, also insbesondere hier Mother Gatekeeping oder wie es heißt, Vater soll es so machen wie ich, macht's anders, dann muss ich es wieder selber machen. Ich finde das auch voll viel, also natürlich gibt es das ganz viel, ja, Männer, die dann am Handy spielen, anstatt sich um die Kinder zu kümmern und so, weil sie komplett dissoziiert sind. Aber das meine ich nicht, sondern ich meine einfach, männlich und weiblich führen anders auch Care-Arbeit.
Genau, und wie sieht gesunde Männlichkeit und gesunde Weiblichkeit aus, ist ja die Kernfrage. Und warum wird sie überhaupt ungesund? Und da gibt es die vier Kernwunden letztlich. Die Verletzung des Männlichen mit dem Weiblichen, die Verletzung des Männlichen mit dem Männlichen, die Verletzung des Weiblichen mit dem Weiblichen und die Verletzung des Weiblichen mit dem Männlichen.
Ja, da machen wir nochmal
eigentlich. Und diese vier Kernwunden, die gilt es halt im Kern zu untersuchen, zu gucken, wann wurde ich, weil ich glaube, man kommt als Baby auf die Welt und ist komplett ausgeglichenes Yin und Yang. Man ist einfach komplett ausgeglichene männliche und weibliche Energie, weil man auch ein Verschmelzungsprodukt von männlicher und weiblicher Energie ist. Und weil einfach die Welt in ihrer perfekten Form von diesen zwei Polen gesteuert wird. Und dass die Kernverletzung, die man dann erfährt mit dem männlichen und dem weiblichen, dazu führt, dass man dieses oder jenes unterdrückt und sich nicht mehr traut, das so auszuleben, wie es eigentlich gesund wäre. Und das zeigt sich ja auch gesellschaftlich auf der Welt und durch diese Strukturen, die wir haben, die es zu ändern gilt. Und die ändern wir im Kleinen, in unserer Partnerschaft und in unserer Familie, aber wir müssen sie auch im Großen ändern und einfordern, dass Veränderung stattfindet, politisch. Und manchmal ist man aber dann so müde, dass man gar nicht weiß, wo man da einfach ansetzen sollte, Veränderung einzuläuten. Das kann man dann nur in seiner Community machen.
Ist unser Thema, oder?
Und ich fand es aber auch krass, weil ich meine, jetzt sind wir, was haben wir, 2026? Und dann habe ich letztens hier auch, wir leben ja jetzt auf Mallorca, und eine Bekannte getroffen und sie so, ja, die Mamas treffen sich immer in der Früh am Strand mit den Kindern und Babys und die Väter arbeiten ja. Und ich dachte nur so, okay, wow, weit gekommen. Und so ist es aber leider, und das ist halt nicht unsere Lebensrealität, weil wir das Privileg hatten und uns das Privileg auch erarbeitet haben, uns 50-50 aufteilen zu können. Und wir haben aber auch einen Preis dafür gezahlt.
Gestern hat mich ein Klient angerufen, der beim Retreat war. Hat mich mega gefreut. Ich hätte jetzt fast gesagt, so ein richtiger Mann. Also jemand, der sehr funktional denkt, gedacht hat. Und hat er mich angerufen. Leben auch gerade für ein Jahr auf Mallorca, ein Jobangebot in der Schweiz und müsste dann pendeln. Pendeln, so er wäre, die meiste Zeit wäre er nicht in Mallorca bei seiner Familie. Und hat mich angerufen, weil er gerne untersuchen möchte, ob dieses Lebenskonzept für ihn und für die Familie funktioniert und was er gegebenenfalls von seiner Partnerin bräuchte, damit es funktioniert. Und das fand ich geil, weil da geht es ja nicht darum, mache ich das jetzt und will ich das jetzt und unter welchen Rahmenbedingungen funktioniert das eigentlich für die gesamte Familie? Das heißt, er hat nicht mehr geguckt, nur brauche ich das, um das Geld zu verdienen und um uns das leisten zu können, sondern es ging tatsächlich um Bedürfnisse. Uns ging darum, was ist der Preis und was ist der Gewinn, wenn ich es mache? Und das zu sehen, fand ich mega. Es hat mich so gefreut, dass der auch durch das Retreat einfach wieder so eine Verbindung zu sich hat, dass er tatsächlich über seine Bedürfnisse nachdenkt und die deiner Familie und guckt, was ist eigentlich das Beste für die Familie. Und Erfolg nicht mehr so definiert, oh, geiler Job, viel Gehalt, sondern Erfolg so definiert, was ist eigentlich das Beste für unsere Familie, für mein Leben in Summe aus Emotionen und materielle Welt.
Wobei ich glaube, dass das viel öfter der eigentliche Beweggrund für Entscheidungen ist, als wir glauben. Ich glaube, dieses egoistische Narrativ stimmt oft gar nicht.
Also voll, aber ich denke jetzt, weiß nicht, ob das das, was du meinst, aber ein anderer Vater, mit dem ich gesprochen habe, der einfach voll traurig ist, weil er 5 von 7 Tagen die Woche nicht bei seiner Familie ist, weil er arbeiten muss. Und er macht es aber, weil das die finanzielle Versorgung der Familie ist. Und jeder, der schon mal mit Existenzängsten Care-Arbeit gemacht hat, weiß, wie anstrengend es ist. Und das was ich, wir haben es ja vorhin gesagt, dass der Beitrag des Mannes nicht immer so gesehen wird. Und dass diese finanzielle Versorgung einfach ein Grundbedürfnis ist, was gesichert wird. Und wenn du mit Existenzängsten, weil diese finanzielle Versorgung vielleicht nicht gewährleistet ist, Care-Arbeit machen musst, dann weißt du, wie krass schwierig das ist. Und dann merkst du erst, wie groß der Beitrag von dem finanziellen Versorgen zur Care-Arbeit ist.
Genau, deswegen ist es ja immer ein totales Aha, auch in Coaching-Gesprächen. Wenn es dann heißt, ja, mein Vater war nie da, dann fragen wir ja, warum war er denn nicht da, was hat er gemacht? Ja, der war arbeiten. Und dann so, ja, für was war er arbeiten? Für sich oder für was? Ja, für die Familie kommt dann irgendwann bei den meisten.
Aber so selbstverständlich.
Er hat sichergestellt, dass halt die Familie versorgt war. Und ich meine, dann ist doch Geld ist gleich Liebe. Sein Ausdruck von Liebe ist, das Geld herbeizuschaffen. Und dafür haben wir wirklich oft sehr wenig Wertschätzung.
Da hatte ich ein Gespräch, da erinnere ich auch noch, da hatte der Vater zusätzlich genau das, was du gerade beschrieben hast, da hatte der Vater ein Alkoholproblem, also hat getrunken. Und wirklich auch anzuerkennen, dass das, natürlich ist das scheiße, einen Vater als Alkoholiker zu haben, einen Alkoholiker als Vater zu haben, aber das war seine Möglichkeit, also das kam in dem Gespräch raus, jede Sucht dient ja dazu, etwas zu kompensieren und dient dazu, den Menschen irgendwie im Funktionieren zu halten. Und wenn dieser Vater Alkohol als Kompensationsmittel benutzt hat, um funktionieren zu können, um das Geld für die Familie zu verdienen, guck mal, wäre ich schon traurig, wenn ich dran denke, dann ist das was total Liebevolles. Und was aber gemacht wird, es wird immer, in den allermeisten Fällen wird es beschämt und beschuldigt. So ein Arschloch, so ein Alkoholiker, der hört noch nicht mal auf zu trinken für seine Familie.
Was ja auch wichtig ist, weil die eigene Opfererfahrung des Kindes eines Alkoholikers auch die ganze Bandbreite des Leids fühlen muss und anerkennen muss
bei sich. Sagst du aus persönlicher Erfahrung, vielleicht auch wichtig an der Stelle zu sagen, du hast das ja erlebt. Und diese Ambivalenz, die du ja, finde ich, total perfektioniert hast, muss aber auch für alles gelten. Es muss halt auch gesehen werden, wie scheiße es ist, einen Alkoholiker als Vater zu haben, aber es muss auch gesehen werden, welche Liebe da drin steckt. Und vielleicht triggere ich jetzt den einen oder anderen damit, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Aber ich möchte einfach nur zeigen, dass die Welt eben nicht nur schwarz und weiß ist, sondern also dass es verschiedene Perspektiven auf das Gleiche gibt, um mehr Verständnis füreinander zu haben, um nicht das Problem direkt zu lösen, aber einfach um Verständnis und wieder Nähe und Intimität herzustellen. Und das kann man quasi auf jedes Beziehungsproblem anwenden.
Und das ist ja dann
Und
letztlich das dahinter, hinter der Polarität oder nach der Polarität kommt ja die Non-Dualität, die besagt, es gibt letztlich kein männlich und weiblich, es gibt kein hell und dunkel, es gibt kein schwarz und weiß, es gibt kein Tag und Nacht, es gibt kein gut und schlecht, sondern es gibt nur eins. Und das ist letztlich die Auflösung ist die Liebe.
wenn du da Interesse hast, weiterzugehen mit uns, dann melde dich gerne. Aktuell sammeln wir gerade die Bewerbung für die nächste Runde Mastermind, die irgendwann im Sommer beginnt, irgendwann zwischen Juni und August. Die Mastermind-Gruppe ist ein ganz, ganz wundervolles Format. Es geht 4 Monate, eine Gruppe von 12 bis 16 Personen. Menschen, die sich schon auch mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und Muster beschäftigt haben. Das ist ein bisschen Voraussetzung. Das heißt, da gibt es einen Bewerbungsbogen auf unserer Website mit ein paar sehr inspirierenden Fragen. Und die Mastermind, die dient dazu, dich dazu zu empowern, wirklich ein Ziel zu erreichen. Also was immer du gerade vorhast, ob es kann ein partnerschaftliches, privates Ziel sein oder Problem sein, was du lösen möchtest, kann aber auch was Berufliches sein. Und diese Gruppe dient dazu, dass du innerhalb dieser 4 Monate dein Ziel erreichst. Und
Ich wollte kurz vorlesen, was eine Teilnehmerin der letzten Mastermind als Feedback geschrieben hat. Eine Teilnehmerin meinte Mastermind, okay, wow, 4 Monate, die mein ganzes Leben beleuchtet, auf den Kopf gestellt und auf so vielen Ebenen verändert haben. 4 Monate voller Wachstum, tiefer Prozesse, Tränen, Herz- und Kopfschmerzen, Durchbrüchen und echter Transformation. Ich bin unendlich dankbar für diese Mastermind, für eine Gruppe von Menschen, die mir vorher unbekannt waren und mit denen ich die wohl emotionalste und intensivste Reise meines Lebens erlebt habe. Menschen, deren Energie ich für immer spüren und die mich so beflügelt hat. Gemeinsam haben wir Grenzen gesprengt, neue gesetzt und uns in eine Richtung entwickelt, die wir uns alle zu Beginn nicht hätten vorstellen können.
Und diese Gruppe trifft sich alle 2 Wochen live in Coaching-Sessions, aber es gibt auch gibt Übungen, Impulse, Arbeitsblätter, einen sehr wundervollen Austausch in einer WhatsApp-Gruppe. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Schau gerne auf unserer Website dir das Format an. Vielleicht ist das was für dich. Und ich würde mich freuen, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Ich werde die Gruppe leiten. Und viele haben tatsächlich durch die Mastermind ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen. Das ist das, was möglich ist. Wenn du da Lust drauf hast, schreib uns, schick mir deine Bewerbung. Und die Gruppenzusammenstellung ist ziemlich wichtig für dieses Format. Das heißt, der Starttermin ist noch nicht ganz klar, weil es davon abhängt, wann die Gruppe final zusammengestellt ist. Es ist ein bisschen wie Nine Perfect Strangers, wenn du die Serie geguckt hast. Wir freuen uns auf dich. Was immer du vorhast, melde dich gern. Vielleicht haben wir einen oder anderen Impuls. Und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Alles Liebe.
Unser nächstes Retreat findet vom 14. bis 18. November statt, falls du da noch Interesse hast. Das ist mega toll. Und genau, that's it. Wir wünschen dir eine wundervolle Zeit. Tag gerne unseren Podcast, wo du ihn hörst. Und schreib uns gerne einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat. Teile sie gerne mit deinen Freunden oder wer auch immer diese Folge hören darf.